Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Schön, dass ihr heute wieder bei uns seid. Bei Achtsam. Wir sprechen heute über Angst. Ein ganz großes, schweres Thema, aber auch ein Thema, das ganz wichtig ist und ein Thema, das ihr euch auch gewünscht habt. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse, da erreicht ihr uns und ihr schreibt uns auch. Also ihr schreibt uns auch, wie ihr meditiert und wo und keine Ahnung, wie ihr eure Dankbarkeit ausdrückt, weil es wollen ja nicht alle so viel Journal schreiben wie ich zum Beispiel. Und ihr macht eben auch Vorschläge für Themen. Und Manon zum Beispiel, Kira, Kimberly und viele, viele mehr haben sich gewünscht, Angst. Sprecht doch mal darüber, wie wir achtsam mit Angst umgehen. Mai Höeng ist Therapeutin und Psychologin und beschäftigt sich lange schon mit Achtsamkeit. Hallo erstmal.
Hallo.
Und Angst ist tatsächlich auch quasi eins deiner, ja, wie sagt man, Kernthemen, ne?
Ja, das ist also neben der Depression, würde ich fast sagen, kommen die meisten PatientInnen, weil sie Ängste empfinden, Sorgen haben und so. Das ist schon sehr, sehr verbreitet.
Interessant. Da sprechen wir gleich nochmal ganz ausführlich drüber, weil Ängste und Sorgen, sollte man vielleicht meinen, sind zwei verschiedene Dinge. Ist aber nicht so. Das hängt zusammen. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und beschäftige mich auch schon seit vielen Jahren mit all diesen Themen und bin ja so ein bisschen Fangirl auch von diesen Themen. Und wir sind auch so ein bisschen nerdy, Mai Höeng und ich, weil wir uns immer auch so privat so manchmal so Sachen schreiben und Tipps und so und Erkenntnisse teilen und so. Ja, dann fangen wir mal an, weil nämlich du eben gesagt hast, Ängste und Sorgen. Und jetzt könnte man sagen, sind das nicht zwei verschiedene Sachen? Also eine Angst ist vielleicht, wenn ich in ein Flugzeug stürze, abzustürzen, aber das ist gleichzeitig auch meine Sorge.
Ja, also Angst, würde ich sagen, das ist so dieses Gefühl, das ist vor allen Dingen sehr körperlich, das ist ein Gefühl, was wir alle kennen. Sorgen sind quasi die Kette von Gedanken und auch Vorstellungen, die mit diesem Gefühl einfach einhergehen. Also oft beziehen sich Sorgen auf zukünftige Situationen. Also es ist einfach nur, es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Sorgen sind halt quasi die Gedanken, die mit der Angst einhergehen.
Aber genau, du hast es gesagt, das ist sehr interessant, weil wir ja hier in Achtsam auch immer über Definitionen sprechen. Also Angst ist ja körperlich merkbar. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es im Gebüsch raschelt und ich denke, es ist eine Schlange, dann kriege ich vielleicht erstmal Herzrasen und schwitzige Hände. Ne? Das ist Angst.
Genau, das ist ja diese ganz bekannte Kampf-Flucht- oder Freeze-Reaktion, evolutionär wirklich in uns eingebaut, ja, dass wenn wir irgendwie ein Gefahrensignal hören, das geht super automatisch, innerhalb von Millisekunden gehen diese körperlichen Reaktionen los, die ja den Körper darauf vorbereiten, entweder wegzurennen, zu kämpfen oder wir erstarren einfach, ja.
Also das ist etwas, was innerhalb von Sekunden über mich kommt, weil ich eine Gefahr wittere. Oder vielleicht, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht so oft in Gebüschen unterwegs, wo Schlangen wohnen. Nehmen wir mal das Beispiel zum Beispiel, ich kriege eine E-Mail, dass ich 10.000 Euro ans Finanzamt nachzahlen muss. Das wäre vielleicht für unsere Lebenswirklichkeit realistischer. Dann kriege ich genau das gleiche. Herzrasen, schweißige Hände und ich kriege Angst, weil ich im Zweifel eben genau dieses Geld nicht habe. Ja? Sorgen sind dann quasi das nächste Level, wenn ich nämlich dann jeden Abend nachts wach liege und mir darüber Sorgen mache, wo ich das Geld herkriege.
Genau, das sind wirklich eine Kette, Aneinanderreihung von Gedanken oder auch Vorstellungsbildern, ne? Dass ich irgendwie mir auch Katastrophenszenarien ausmale, sowas wie, oh Gott, jetzt muss ich mein Konto überziehen, was ist, wenn die Bank mir den Kredit nicht gibt und dann rattert das und das ist ja unser Gehirn, was so unendlich viele Szenarien produzieren kann, das ist ja der Wahnsinn und damit kann man sich echt abarbeiten, Nacht für Nacht, Tag für Tag.
Und was auch ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, wie zusammenhängend alles ist. Also alles, was wir jeden Tag tun, das ist mir ja immer ganz wichtig, hängt ja mit allem, was wir jeden Tag fühlen, zusammen. Also je nachdem, was für Medien zum Beispiel wir konsumieren, so sind auch unsere Ängste. Also ich gebe offen zu, ich habe Eco-Anxiety. Ja? Ich habe diese Angst vor den schmelzenden Polkappen, vor den aussterbenden Tieren, vor den Dürren und dem Wassermangel. Und also das ist meine Angst, weil ich eben auch davon jeden Tag lese. Wenn ich jetzt sage, ich lese davon gar nichts mehr, dann habe ich wahrscheinlich davor auch weniger Angst, ne?
Es ist halt wirklich so ein Futter, was wir uns halt zuführen. Und je mehr Informationen und Details wir haben, das reichert das quasi an. Und deshalb ist es ja so wichtig, wir haben das ja auch schon in vorherigen Folgen besprochen, wenn es geht, dass wir einfach unseren Geist beschützen. Da habe ich ja oft diese Metapher von einem Bodyguard oder so vom Geist, ja, dass wir wirklich darauf achten, genauso wie wir gucken, was ist jetzt, Obst ist gesund für uns und Pommes, das ist ja mein Guilty Pleasure. Nicht so sehr, ja, dass wir, da gucken wir ja total drauf. Das ist ja ganz klar, was wir essen sollten und was nicht. Aber bei dieser geistigen Nahrung, da sind wir oft sehr nachlässig und konsumieren Serien, lesen Texte ohne Ende. Und gut, also bei dir ist es ja im Job, ne? Du musst das ja quasi rüberbringen. Aber auch da gucken, wie man das auch ausgleichen kann dann.
Aber da ist eben auch die Frage, sich davor zu verschließen, ist ja dann auch keine Lösung. Also ne, wir spielen jetzt hier fast so ein bisschen was durch, als wäre ich jetzt bei dir in einer Therapie so ein bisschen. Ja, das finde ich aber ganz gut, weil man sich das man dann auch vorstellen kann. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, aber jetzt gar nichts über die Klimakatastrophe, die bevorstehende zu lesen, ist ja jetzt auch keine Lösung, oder?
Nee, das ist keine Lösung. Und dann ist es auch immer spannend zu gucken, geht es in die Richtung Vermeidung. Ne? Also das ist ja dann, wenn wir souverän sagen können, okay, ich kann mich ab und zu damit auseinandersetzen und es macht mir dann nicht so viel aus, das ist in Ordnung. Ja. Aber die andere Richtung ist, wenn man sich total zubombardiert irgendwie ja und gar keine Kontrolle mehr hat über den Medienkonsum. Das geht irgendwie auch nicht. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass man so viel Angst davor hat und es schon vermeidet, das ist auch etwas, was langfristig nicht hilfreich ist. Da ist dann wieder in der Verhaltenstherapie, dass wir sagen, wir müssen in die Konfrontation gehen, damit die Angst etwas runtergeht.
Das heißt?
Das heißt, also beispielsweise gibt es ja, also wir haben ja eben von dieser normalen Angst gesprochen, also wenn ich eine E-Mail mit irgendwie einer hohen Rechnung bekomme, das ist sehr normal, da wird jeder etwas sorgenvoll und Angst haben. Aber wenn Menschen, obwohl keine bedrohliche Situation vorhanden ist, ja, dass sie dann sich zum Beispiel andauernd Sorgen machen über verschiedenste Themen, also die Gesundheit andauernd, obwohl die Ärzte sagen, alles ist in Ordnung und auch irgendwie Angst vor Armut oder so, obwohl man eigentlich Geld hat und so, da spricht man zum Beispiel von einer generalisierten Angststörung. Da hüpfen quasi die Sorgen immer von einem Thema zum nächsten. Oder Panikstörung gibt es auch. Da hat man ganz plötzlich ganz intensive Angstanfälle, also richtig körperlich. Manche denken, sie werden entweder verrückt oder kriegen einen Herzinfarkt. Oder es gibt noch diese spezifischen Phobien, da hat man vor spezifischen Situationen oder Dingen Angst. Beispielsweise eine soziale Phobie vor sozialen Situationen oder vor Tieren oder Insekten oder so. Und alles das, was es gemeinsam hat, ist, dass im Grunde genommen die Patientinnen eigentlich wissen, na, es macht keinen Sinn, weil da ist ja eigentlich nichts Bedrohliches. Eigentlich ist es übertrieben, ja. Aber wenn man über den längeren Zeitraum so eine intensive Angst immer wieder und immer wieder hat und vor allen Dingen auch so ein ganz hoher Leidensdruck besteht, dann könnte es wirklich eine psychische Erkrankung sein und das bedarf dann einer psychotherapeutischen oder auch psychiatrischen Behandlung. Und zum Beispiel dieser Begriff Eco-Anxiety, der wird ja auch ein bisschen kritisch diskutiert, weil manche Leute ja sagen, naja, das ist ja nicht eingebildet, das ist ja total real irgendwie so, ne? Und dieses Anxiety, das könnte so ein bisschen pathologisierend natürlich auch sein, dass man sagt, naja, okay, das ist wie so eine Störung schon oder so, aber es ist ja total real, sich Sorgen darüber zu machen, ne?
Weißt, genau, was ich meine? Auf jeden Fall, aber wie geht man damit um? Also ich, genau das ist ja mein Problem, wenn ich diese Angst habe, eben vor allem vor Dürre und Fluten und wie gesagt, ja, weiß ich nicht, Austrocknung der Böden. Es ist ja Fakt, dass unsere Böden weltweit stellenweise zu trocken sind. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nichts, wo ich mich reinsteigere, sondern da gibt es Zahlen zu, da gibt es Statistiken und Menschen, die Bodenproben machen, um mal in diesem Beispiel zu bleiben. Aber wie kann ich dann damit anders umgehen? Also wie kann ich quasi mit einer, in Anführungszeichen, eher in eine Angst, in die ich mich vielleicht reinsteigere abends im Bett oder mit einer, die wirklich nachweisbar ist? Was ist da der Unterschied im Umgang?
Also eine Angst, die wirklich nachweisbar da ist. Ich glaube, dass man da wirklich guckt, naja, dass man diese Balance hinkriegt. Also, dass man sich nicht nur fokussiert eben auf diese Schreckensnachrichten. Weil wir wissen, ja, das passiert einerseits, aber andererseits gibt es ja trotzdem Momente, wo wir jetzt sagen können, okay, ich bin im Hier und Jetzt und wir können ja trotzdem auch handeln, also als Gesellschaft. Also, dass man sich so ein bisschen an die Hoffnung entlanghangelt. Und ich habe jetzt währenddessen, während du gefragt hast, habe ich nochmal ein Buch gegoogelt, weil ich das letztens gelesen habe. Das kann ich sehr, sehr empfehlen zu diesem Thema. Hoffnung durch Handeln. Handeln, dem Chaos standhalten, ohne verrückt zu werden von Joanna Macy. Und da geht es genau um diese Fragen, wie kann ich mit der Klimakrise umgehen und trotzdem aktiv hoffnungsvoll bleiben. Und da hat sie so ganz tolle, wirklich ganz konkrete Übungen beispielsweise, dass wir natürlich auch unsere Dankbarkeit nähren können. Sie ist übrigens auch praktizierende Buddhistin und bringt da auch nochmal so Übungen von indigenen Völkern rein, wo man wirklich auch diese Verbindung mit der Umwelt auch nährt. Also dass man wirklich auf der einen Seite weiß, okay, hey, ich habe Angst, das ist auch normal. Also normalisieren finde ich ganz wichtig, aber ich kann trotzdem aktiv bleiben. Ich lasse mich nicht lähmen und gehe in diesen Freeze-Zustand, sondern ich nähre auch meine Hoffnung, um wieder aktiv zu werden.
Das ist ja großartig. Dieses Buch
also
muss ich
sehr empfehlen, bitte,
unbedingt haben. Du weißt ganz genau, dass ich das auf jeden Fall kaufen werde, wenn du das klingt auch
100% Empfehlung, wirklich. Ich habe es verschlungen und alles, was da drin steht, das ist so inspirierend auch. Und vielleicht eine Sache, die ich so toll fand, die ich jetzt, also es ist zwar, also es ist eine spezifische Angst, aber das ist auch wichtig. Sie spricht zum Beispiel von diesem Phänomen, das heißt diskontinuierliche Veränderung. Viele Menschen gehen ja davon aus und sagen, okay, es ist eigentlich schon zu spät, es ist schon gelaufen, die Gesellschaft, die bewegt sich keinen Meter weiter und der Weltuntergang steht bevor. Und sie nimmt dieses Beispiel der diskontinuierlichen Veränderung. Das sieht man oft in der Entwicklungspsychologie. Zum Beispiel bei Kindern, da gibt es so Babys, die krabbeln gar nicht. Und dann denken die Mütter schon, oh Gott, der wird niemals irgendwie krabbeln und laufen lernen. Und dann passiert wirklich monatelang nichts. Ja. Und dann, zack, auf einmal gibt es so einen richtig krassen Sprung. Und dann kann das Kind doch langsam Schritte machen. Und sie hat so einen mega, mega schönen Vergleich und sagt zum Beispiel als Metapher, wenn wir eine Wasserflasche in eine Kühltruhe stellen, dann dauert das erstmal relativ lang, bis die Temperatur sich gleichmäßig so, also bis sie sinkt, ja. Und dann ganz plötzlich fängt dann an einer Stelle so eine Kristallisation an und dann gibt es so eine Massenkristallisation und dann zack, innerhalb von wenigen Minuten kann das ganze Ding schon gefrieren, also diese ganze Wasserflasche, und kann sogar explodieren, weil es so viel Kraft entwickelt. Und sie meint halt, manchmal, wir wissen ja nicht, ob diese kleinen Schritte nicht alle ein Mini-Kristall sind in dieser riesigen Flasche. Und wenn wir uns zusammentun, dann kann trotzdem große Veränderungen entstehen, auch bei sowas wie der Kampf um unseren Planeten. Also fand ich sehr inspirierend.
Oh, dazu fällt mir auch, guck mal, das ist alles hier live und real emotional. Wir sind eh so emotional und lesen diese Bücher wirklich. Wir verdienen auch übrigens gar nichts daran, wenn wir euch diese Bücher hier ans Herz legen. Weil genau dazu fällt mir auch etwas ein, was mich stark bewegt hat. Und zwar das Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das ist ein Bestseller, im Zweifel habt ihr es vielleicht sogar schon gelesen. Da ist ein Zitat, was genau darauf einzahlt, was du eben gesagt hast. Und zwar sagt er, auch die Klimabewegung braucht einen neuen Realismus. Es besteht ein Unvermögen zuzugeben, dass neben Problemen auch Lösungen exponentiell wachsen können. Das ist ja genau das.
Genau.
Und nur wenn wir aufgeben, haben wir aufgegeben.
Ja.
Dann haben wir verloren. Und nur wenn wir wirklich sagen, man kann nichts tun und das immer wiederholen, und dann werden wir auch nichts tun und so weiter. Aber es kann sein, wir können alle jeden Tag daran arbeiten, dass das nicht so ist. Und jetzt sind wir total in diese Klima-Anxiety gekommen, wollten allgemein über Angst sprechen. Aber das hängt ja alles zusammen. Denn, wie wir auch immer wieder hier in Achtsam sagen, ist, dass, wenn wir uns selbst wirksam fühlen, wir auch weniger Angst haben. Also das gilt eben in kleinen Momenten, wie zum Beispiel in einer Konferenz beruflich mal was sagen. Ne? Also da wird dich niemand erschießen, toi toi toi. Die Angst ist, dass man sich blamiert oder was Doofes sagt. Und wenn man es mal probiert und sich selbst wirksam fühlt, ne, dann wird die Angst kleiner. Aber genauso ist es ja eben auch bei so Sachen wie Klimakatastrophe.
Definitiv, wenn wir ins Handeln kommen, hilft es auf jeden Fall. Wenn wir es gar nicht erst versuchen, haben wir ja im Grunde genommen alles schon verloren.
Genau, also auch da wieder die Selbstwirksamkeit. Und die Angst, ja, hängt zusammen. Je mehr Selbstwirksamkeit wir irgendwie herstellen mit unserem Handeln, desto kleiner wird die Angst. Und es gibt da verschiedene Spielarten. Ne? Also wenn man sich jetzt gar nicht mit dem Thema beschäftigt, sondern sagt, ja, ist halt so, ich habe halt Angst vor A, B, C, D, E, dann können daraus verschiedene Dinge werden, wie zum Beispiel eine sogenannte generalisierte Angststörung.
Genau, das sind diese Ängste, die verschiedene Themen haben, und man sorgt sich im Grunde genommen, also wenn Patienten zu mir kommen, die sagen sowas wie, ich sorge mich den ganzen Tag, wirklich, ich mache die Augen auf Und wenn ich sie abends schließe, habe ich mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Und das ist so anstrengend, weil ja jedes Mal, wenn dann diese Sorgenvorstellungsbilder oder auch Gedanken kommen, wirklich wie so ein Mini-Stress durch den Körper fährt. Also die sind super angespannt auch. Also meistens haben sie auch irgendwie Nackenschmerzen oder so oder auch Kopfschmerzen oder so, weil alles so, so angespannt ist, weil es natürlich mit körperlichen Empfindungen einhergeht. Und das Paradoxe daran ist ja, dass, und das sind viele sich gar nicht bewusst, die Themen, die springen immer. Also zum Beispiel macht sich jemand Angst um die Gesundheit und dann bleibt er nicht bei diesem einen Gedanken, was wäre denn wirklich, wenn ich krank werden würde und denkt, diesen Gedanken zu ändern, sondern geht von einem Katastrophenszenario zum nächsten. Und dann sagen die Patienten oft, ich mache mir doch den ganzen Tag Gedanken um die Sorgen, ich vermeide die ja gar nicht. Aber dann kommt in der Therapie eigentlich immer heraus, sie springen von einem zum nächsten. Ich nenne es wie so ein, ich mache da den Vergleich wie so ein Frosch, der springt von einem Themenblatt zum nächsten und bleibt nicht dabei. Und dann, was wir machen, ist, das ist die sogenannte Sorgenkonfrontation. Wir stellen uns wirklich diese Worst-Case-Szenario richtig, richtig krass vor mit allen Sinneskanälen, damit sie bei dieser Sorge wirklich bleiben und es emotional verarbeiten können. Und erst dann, durch diese Konfrontationstherapie geht dann die Angst runter.
Da muss ich nachfragen, weil für dich ist das ja, da du das beruflich machst, quasi Daily Business, aber für uns, ja, die wir vielleicht noch nie eine Therapie im Zweifel gemacht haben, muss ich dann nochmal nachfragen, was heißt das genau? Ich muss da durchgehen, ich muss das fühlen, ich muss das, also was mache ich da in dieser Zeit? Also wie, ja, weißt du, wie ich meine? Was heißt das?
Ich liebe es, darüber zu erzählen, also total gerne, ja. Es fängt erstens damit an, und das ist schon eine Mini-Konfrontationsübung, wenn wir den Patientinnen sagen, die sollen so ein Protokoll mit nach Hause nehmen und einfach mal aufschreiben, was sie so den ganzen Tag so denken, was für Angstgedanken die meisten haben. Und das fällt den meisten super schwer, weil es ist natürlich, wenn wir wirklich krasse Angst vor etwas haben, dann haben wir ja auch die Tendenz, es zu unterdrücken, zu vermeiden. Also das ist schon die erste Übung, aufzuschreiben, ja, ich denke, ich könnte einsam sein, einsam sterben oder so und so weiter und so fort.
Und das ist ja schon Achtsamkeit auch.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist ja genau der Kern der Achtsamkeit auch, ne? Erstmal wahrnehmen, was ist.
Genau, ja, was ist, welchen Gedanken habe ich, wie geht's mir körperlich dabei, wie angespannt bin ich, von 0 bis 10 zum Beispiel. Und die meisten, die werden sagen, sie sind sehr hoch angespannt, wenn sie solche Gedanken haben. Und welchen Verhaltensimpuls habe ich zum Beispiel, ich ziehe mich sozial zurück oder ich rückversichere mich, ich rufe dann eine Freundin an und lasse mir von der erzählen, warum ich nicht einsam sein werde. Aber dann brauche ich halt diese Freundin auch immer an meiner Seite, ne? Also das würden wir alles dann quasi sammeln. Und dann erstellen wir ein Störungsmodell, weil das Ziel in der Therapie ist es ja immer, dass die PatientInnen Experten ihrer Erkrankung werden, ne? Dass sie verstehen, hey, wie funktioniert das eigentlich? Also wenn ich zum Beispiel so ein Rückversicherungsverhalten habe, dass ich immer meine Freundin anrufe, dann bleibt das auch immer aufrecht. Ich denke selbst, ich komme mit dieser Angst nicht klar und ich hinterfrage sie auch gar nicht, sondern brauche immer so mein Beruhigungsding irgendwie so. Und auch, dass sie erkennen, naja, wenn sie viele Angstthemen haben und immer hin und her springen, dann bleiben sie nicht bei einem dabei und sie konfrontieren sich nicht damit. Also sie, das heißt, die denken den Gedanken wirklich nicht zu Ende. Also das ist oft so die Angst vor der Angst. Die ist viel schlimmer als der Inhalt per se so, ne? Das ist der nächste Schritt. Und dann,
das hat Roosevelt mal gesagt.
Yeah.
You only have to fear the fear of the fear itself oder irgendwie sowas.
Aber es ist wirklich so. Es ist, also die meisten, die werden das bestätigen. Und dann würden wir auch tatsächlich, Achtsamkeit hilft auch bei Angststörungen, weil die meisten so angespannt sind. Ja, da kann es einfach helfen, Übungen zu machen, damit sie sich auf das Hier und Jetzt fokussieren. Weil Angst ist ja etwas, da wird die Zukunft direkt in das Hier und Jetzt geholt. Oder irgendwelche Fantasien, wenn man unmittelbar in dem Moment ist und merkt, okay, ich habe zwar dieses Gefühl, aber es ist ja gar nicht real, ja. Das macht ja schon mal einen riesigen Unterschied. Also da würden wir auch Entspannungsübungen mit den Patientinnen machen und dann kommt diese Sorgenkonfrontation, die ich erzählt habe. Das ist jetzt spezifisch bei der generalisierten Angststörung. Mhm. Bei den anderen würde man auch eine Form von Konfrontation machen und dann würden wir eine Hierarchie bilden. Also wir fangen nämlich nicht mit dem Heftigsten an, sondern wir fragen, okay, was sind denn so ihre schlimmsten Ängste? Das eine ist halt dann zum Beispiel bei einer Person Angst, irgendwie total einsam zu sein und dann alleine zu sterben oder so. Und dann würden wir Abstufung finden, ja. Was ist denn zum Beispiel, dass jemand beim Geburtstag nicht anruft oder keiner ruft an? Und dann fangen wir mit dem Niedrigsten an und machen quasi eine Imaginationsübung. Wir bilden wie so ein Filmskript, ja. Also wie würde das aussehen konkret, wenn man dann irgendwie alleine an diesem Geburtstag ist und alleine irgendwie die Kerze auf dem Kuchen auspusten muss oder so. Und dann würde ich dann in der Übung mit dem Patienten wirklich alle Sinneskanäle durchgehen. Wie fühlen sie sich körperlich, ja? Wo spüren sie gerade diese Angst oder dieses Unangenehme im Körper, auf der Brust und so? Und das ist total hart für die Patienten, ne? Weil sie sind in der Angst drin und dann wiederholt man das mehrmals und man wird sehen, die Angst geht runter.
Krass.
Ja.
Faszinierend.
Das ist wie Magic. Es klappt halt jedes Mal.
Wahnsinn. Also ich muss an dieser Stelle nochmal, es ist hier auch mein Job als Moderatorin, würde ich sagen, das hier ersetzt keine Therapie. Ne? Wir sind ein Podcast. Ich will das immer nochmal sagen. Das haben wir auch schon sehr oft gesagt, aber wir müssen das immer und immer wieder sagen. Ne? Also Mai Hyung ist zwar Therapeutin, aber quasi in dem Fall jetzt gerade nicht eure, sondern wir sind in dem Fall einfach zwei Menschen, die ein Audioangebot für euch haben, das euch inspirieren kann, vielleicht darüber nachzudenken, euch Hilfe zu holen, Bücher zu lesen, euch mit euch selber zu beschäftigen. Aber das hier ist keine Therapie, das muss ich immer und immer wieder sagen, auch wenn ich weiß, dass ihr es wisst.
Ja, es ist ganz wichtig, aber ich möchte euch einfach ermutigen, weil es gibt einfach viele, die warten super lange natürlich, die denken, oh, keiner kann mir helfen und vielleicht bilde ich mir das auch alles nur so ein, aber man kann das so gut behandeln und was für eine Lebensqualität dann hinterher bei rauskommt, wenn man das losgeworden ist, weil das frisst ja so viele Ressourcen und einfach, ja, Bereiche im Alltag.
Und es schwächt natürlich auch das Immunsystem ganz stark. Also ich war da auch so ein bisschen, also auch das ist ja wieder ein Spektrum, diese Angststörung, ne? Da gibt es ist ja ein weites Spektrum und ich glaube, ich war da in diesem Spektrum auch, was die Angststörung betrifft und so. Und seitdem ich mich damit beschäftige und achtsam da reinfühle und Bücher lese, meditiere und Gefühle fühle, darüber schreibe und so weiter, ist auch mein Immunsystem übrigens viel, viel besser geworden. Also ich war manchmal in der Erkältungszeit dreimal krank und ich glaube, das letzte Jahr gar nicht.
Oder ja, weil man ist ja im Hochstress die ganze Zeit. Die ganze Zeit ist der Körper in Alarmbereitschaft und denkt, der müsste jetzt kämpfen. Und dann, wenn man mal eine ruhige Minute hat und das Cortisol dann ein bisschen runtergegangen ist, was ja entzündungshemmend wirkt, dann kommt die Erkrankung.
Faszinierend. Also es geht darum, wirklich Gefühle zu fühlen und deswegen auch immer wieder, weil wir ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder über so Kritik an der Achtsamkeit gesprochen haben. Ja? Ein Kritikpunkt ist ja, in der Achtsamkeit muss man immer die ganze Zeit happy sein und deswegen grinse ich gerade so, weil das natürlich Quatsch ist und einfach nicht stimmt, weil wir haben ja eben gehört, die Gefühle fühlen, das ist das Ding.
Ja, und es ist so ein... Also Quatsch irgendwie zu sagen, wenn du irgendwie Achtsamkeit übst und dann irgendwie so sagst, ja, du sitzt mit den Emotionen, dass das irgendwie eine Vermeidung oder Unterdrückung wäre. Leute, probiert das mal aus. Sitzt mal wirklich mit eurer Angst, meditiert mal damit, geht mal damit spazieren. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach, ja. Aber es hilft halt. Das ist sehr, sehr mutig. Und die Emotionen, die sind eh da. Und might as well learn how to cope with it.
Genau. Was wir nämlich normalerweise machen, was übrigens auch völlig normal ist, ist, wenn wir vor der Angst weglaufen, ne? Dann können wir Serien bingen, wir können TikTok angucken, wir können Instagram Reels stundenlang angucken, wir können sehr, sehr viel essen, sehr viel Alkohol trinken, wir können Drogen nehmen und das machen wir Menschen natürlich auch. Also ist jetzt keinerlei Vorwurf, sondern das ist ein normaler Vorgang. Aber wenn wir eben achtsam damit umgehen, dann fühlen wir unsere Angst, obwohl wir das nicht wollen. Wir wollen das wirklich, also am allerwenigsten wirklich auf der Welt, die Angst fühlen. Also das ist wirklich, und deswegen ist es ja auch menschlich, dass wir dann lieber, keine Ahnung, Fastfood in uns reinstopfen oder irgendwas anderes machen, weil wir es eben nicht fühlen wollen. Also achtsam seine Gefühle fühlen ist sehr mutig, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja. Und du hast natürlich eine Studie mitgebracht.
Genau, die Studie, die ich mitgebracht habe, da geht es nochmal um die Vorstellungskraft, weil im Zusammenhang von Sorgen spielen die Vorstellungen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das ist ja wirklich so ein Segen, aber auch ein Fluch von uns Menschen, dass wir einerseits die Fähigkeit haben, super kreativ zu sein, künstlerisch total, alles Mögliche irgendwie erstellen zu können, malen zu können und so. Aber wir können uns halt auch die Worst-Case-Szenarien vorstellen. Und in dieser Studie von 2004 an der Harvard University wurde die durchgeführt. Da haben die halt einfach geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn Menschen sich etwas vorstellen müssen oder tatsächlich irgendwas sehen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Und in diesem FMRT, also wo Gehirnscans durchgeführt werden, konnte wirklich gezeigt werden, es gibt keinen Unterschied zwischen der Vorstellung und dem tatsächlichen Sehen eines Objekts. Also besonders in dem Bereich des frontalen Bereichs, wo der präfrontale Kortex sitzt, ja, da gibt es keine Unterschiede. Und auch im Bereich, was für die Emotionsaktivierung zuständig ist. Sprich, Wir sehen das tatsächlich, ja, was in der Zukunft passiert, und wir fühlen das auch tatsächlich. Der einzige Unterschied war, dass der motorische Bereich, der war nicht aktiv, weil wir haben ja nicht danach gegriffen oder so, weil es wirklich nicht da ist, ne? Und da in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt auch nochmal auf diese Klimakrise und den Umgang damit zu sprechen kommen, wir stellen uns halt ja immer nur automatisch das Worst-Case-Szenario vor, weil wir ja natürlich auch Bilder dazu sehen. Wir merken, wie heiß es gerade hier wird und denken, oh Gott, das wird jeden Tag heißer. Aber wir erlauben uns ja gar nicht mehr zu überlegen, wie könnte die Welt eigentlich anders sein? Wirklich ideal, richtig, richtig gut, ja, wenn wir zusammenleben und wirklich nachhaltig leben. Und ich hatte da letztens auch ein Buch gelesen, wo die so zwei Szenarien irgendwie so aufgegliedert haben. Also ein Szenario, was wirklich so, wenn wir jetzt so weiterleben, unsere Gesellschaft, wie es dann aussieht. Oder wenn wir wirklich sagen, wir ändern uns, also wir gehen wirklich einen neuen Weg. Und ich muss dir Hand aufs Herz, als ich dieses positive Szenario gelesen habe, das hat mich mehr erschrocken. Warum hat es mich so sehr erschrocken? Weil ich selbst nicht daran nachgedacht habe. Ich habe gedacht, oh Gott, das hört sich so unmöglich an, aber ich habe es halt nicht trainiert, so zu denken, weißt du, dass es besser sein kann.
Ja, total. Deswegen beschäftige ich mich auch absichtlich, weil du ja auch diesen schönen Spruch geprägt hast hier bei Achtsam, harte Tür für das Bewusstsein, für den Geist und so weiter sein. Ich beschäftige mich aktiv immer wieder mit positiven Nachrichten, denn die gibt es ja. Es gibt ja, dann gibt es mal hier mehr von den und den Vögeln, die fast ausgestorben waren, oder jemand hat irgendwas erfunden, was demnächst für unsere Energiewende wichtig ist, oder also all diese Geschichten, oder über Stadtplanung, wie die Städte der Zukunft während der Hitzewellen eben anders gestaltet werden können. Und all diese konstruktiven Dinge, die helfen mir dann eben aus diesem, wie sagst du, Flight or Fight Modus, ne? Yeah, oder Freeze, Es sind ja drei Sachen. Fight, Flight or Freeze Modus rauszukommen, indem ich meinen Fokus shifte eben zu Menschen, die Lösungen finden, zu guten Lösungen, zu guten Dingen, die passieren. Also das, genau, liegt in unserer Hand, da wirklich immer wieder die Waage auch zu finden, ne? Die Balance.
Ja, es ist ein Geistestraining am Ende, weil wir haben ja diesen Negativitätsbias, wir sind angezogen zu negativen Informationen, aber wenn du, also so wie du es machst, halt sich immer wieder mit positiven Informationen zu füttern, nur dann können wir auch in eine andere Richtung denken, aber das muss man trainieren.
Und auch, da schließt sich der Kreis zur Selbstwirksamkeit, man kann auch trainieren, immer wieder zu sich fragen, regelmäßig, also vielleicht auch 5 Minuten am Tag oder wenn man im Bus sitzt oder im Supermarkt in der Schlange steht, wie könnte ich denn beitragen? Was könnte ich denn tun? Wie könnte ich, also ne, sei es spenden, wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, sei es spenden, sei es irgendwie helfen, sei es Bäume im Sommer auch gießen vor seiner Haustür oder irgendwas, keine Ahnung, es ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Da immer wieder auch sich selbst zu trainieren und sein Bewusstsein zu trainieren, da in die Selbstwirksamkeit zu gehen. Ihr merkt schon, dieses Thema ist für uns beide sehr emotional.
Ja.
Wir könnten beide wahrscheinlich jetzt 3 Stunden darüber reden. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle auch, wie kann Achtsamkeit da helfen?
Ja, die Achtsamkeit für all jene, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, nochmal die Definition, das ist ja das Bewusstsein für alles, was in uns, also unsere Gedanken, Gefühle, Körperempfindung und um uns herum, also unsere Umwelt, was in diesem gegenwärtigen Augenblick geschieht, ohne dass wir diese Beobachtungen und Phänomene in irgendeiner Weise verurteilen. Und das bedeutet, ähnlich wie wir es eben schon gesagt haben, wir fühlen unsere Gefühle wirklich, wir beobachten und stellen uns auch die Frage, was führt dazu, dass ich Angst habe? Wie kann ich anders damit umgehen? Wie kann ich dabei bleiben und beobachten, wie es sich dann verändert, wenn ich bei der Angst bleibe und sie eher umarme? Ne? Aber ich finde auch diese Umwelt sehr, sehr wichtig, also kollektiv, ne? Dass man so ein Gewahrsein dafür bekommt, was schürt denn diese kollektive Angst? Ja, das können Medien sein, aber auch, naja, wenn wir selbst Dinge teilen auf Instagram, das mag zwar nicht, oder auf Social Media, das mag zwar nicht so groß wirken, aber andere Menschen, die konsumieren das auch. Also ich versuche da sehr bewusst zu gucken, dass ich nicht jeden Tag nur Horrorsachen irgendwie teile oder so, weil sieht man eh schon genug. Aber so zu gucken, wie kann ich denn einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich auch sicher fühlen?
Also da auch wieder, jetzt um ein bisschen zu versuchen, Ordnung in unser Gespräch zu bringen, wieder mal. Die Instrumente dieser Folge könnten sein, dass ihr aufschreibt, was sind denn genau meine Ängste? Einfach mal aufschreiben, einfach mal sammeln. Wovor habe ich Angst? Was beschäftigt mich jeden Tag? Wovor habe ich Angst? Das ist vielleicht der erste Schritt, ne? Mhm. Und dann der zweite, du hast es gesagt, einfach mal da meditieren drüber. Also wirklich to sit with it, sagt man so schön. Setzt euch hin, legt euch hin mit euren Ängsten und fühlt da mal rein. Ne? Du hast am Ende einer jeden Folge ja auch immer eine Übung. Hat das was vielleicht damit zu tun?
Genau, das ist tatsächlich das eine Übung, eine Atemübung, wo wir mit der Angst, wenn wir gerade Angst verspüren, einfach tatsächlich mit sitzen und die Bauchatmung uns dann auch beruhigen kann.
Sehr gut, weil das Nervensystem, ihr wisst, unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere körperlichen Empfindungen sind ein Kreislauf, in den man jederzeit eingreifen kann, indem man entweder anders denkt oder anders atmet, zum Beispiel, um seinem Körper zu signalisieren, du bist in Sicherheit. Oder eben auch körperlich etwas tut, wie zum Beispiel Sport oder so. Das hilft bei mir auch immer sehr gut gegen Angst. Also das wären jetzt vielleicht die zwei Instrumente, mit denen es losgehen kann. Welche Angst habe ich? Und dann einfach mal die Fühlen da reingehen und nicht davor weglaufen. Und dann aber auch die Frage, welche Bedürfnisse stehen denn quasi hinter der Angst? Also was, wenn man zum Beispiel Angst davor hat, einsam zu sein, was genau steckt da vielleicht dahinter?
Ja, und das ist so eine wichtige Frage, damit wir nicht nur immer, weil wenn wir immer nur so defizitorientiert gucken, so was ist nicht da, was fehlt mir, ne, dann zu gucken, was brauche ich denn? Also was müsste in meinem Leben denn da sein? Und oft ist das so, dass hinter Angst eigentlich das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, sprich Sicherheit steht, ne? Also wenn man zum Beispiel Angst hat, alleine zu sein, dass man sich einfach so sehr verloren fühlt. Wer kümmert sich dann um mich, wenn ich zum Beispiel krank werde, etc.? Aber es kann auch das Grundbedürfnis nach Bindung sein. Wir hatten ja eine Folge mal zu Bindung und Bindungsstilen. Und wenn dieses Bindungsbedürfnis nicht erfüllt wird, also bei einem kleinen Kind würde das ja auch bedeuten, die Bindungsperson ist nicht da und dann ist es einer absoluten Unsicherheit ausgeliefert. Also auch das kann Angst auslösen. Und wenn wir wissen, okay, das ist eigentlich das Bedürfnis, dann kann ich mir ja die Frage stellen, was gibt mir denn Sicherheit? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich sicherer fühle und mehr Kontrolle habe über die Dinge?
Das ist toll. Ach, das liebe ich, wenn es hier ganz konstruktiv wird. Ja, also schreibt auf, was steckt hinter der Angst und geht da mal rein. Was könnte das sein und was könnt ihr euch selbst geben? Denn das geht ja. Das ist ja das Schöne. Da auch wieder Selbstwirksamkeit. Es geht ja. Wir können gucken, was brauche ich, damit ich mich sicher und geborgen fühle. Da auch übrigens immer wieder mal vielleicht die Metta-Meditation machen, weil dieser Satz, den ich eben gesagt habe, der war aus der Metta-Meditation. Mögest du sicher und geborgen sein, ist ein Satz aus dieser Meditation. Fiel mir gerade ein, witzig. Genau, also Angst kann unsere Motivation beeinflussen und auch andere Verhaltensweisen, ne?
Ja, genau. Also wenn wir durch Angst getrieben sind, ne, kann es ja sein, dass wir, okay, wir wissen, naja, wir suchen nach Sicherheit, aber das kann auch eine falsche Sicherheit sein, ja. Also Angst lässt sich zum Beispiel ganz klar Politik machen. Also wenn rechte Parteien anfangen damit zu werben, ja, sie wollen ein sicheres Deutschland erschaffen oder Europa oder so, und dann fangen sie an mit irgendwelchen Grenzen und Mauern, also nicht nur physische Mauern, sondern auch im Denken oder so, ne? Wenn Menschen Angst haben und diese Angst genährt wird, das ist total fruchtbar für die dann, ja. Und da laufen dann ganz viele Leute hin. Und das ist wichtig, finde ich, sich auf einer kollektiven Ebene dessen auch bewusst zu sein, dass unsere Angst uns ein Stück weit auch manipulierbar macht, ja. Oder auch einkaufen Produkte, ja.
Wollte ich gerade sagen.
Angst haben.
Ja.
Also ich meine, Deutschland und Versicherungen ist halt klar. Es gibt so viele Menschen, die so viele Versicherungen haben, ja. Oder halt in den USA Waffenbesitz, ja. Weil immer wieder Angst geschürt wird. Das heißt, das steht so sehr im Zusammenhang und auch da wieder lade ich euch ein, innezuhalten und zu gucken, was nährt meine Angst? Woher kommt die denn eigentlich? Sind das irgendwelche Nachrichten, die ich konsumiere? Woher habe ich das genau? Und auch mal zu fragen, stimmt das wirklich? Ist das wirklich der richtige Weg, in dem ich Mauern baue und mir eine Waffe zulege? Also zum Glück hier nicht, glücklicherweise, ja. Aber ja, 10 Versicherungen, hilft mir das wirklich oder kann ich irgendwie woanders Sicherheit schaffen?
Aber auch andere Produkte. Also tatsächlich ist es ja so, gerade wenn ihr vielleicht noch sehr, sehr jung seid, ne? Also ich erinnere mich, da wird ja auch Angst geschürt, wenn du nicht diese Schuhe trägst, dann bist du nicht cool, dann gehörst du nicht dazu. Also die Angst, nicht dazu zu gehören, ist ja wirklich existenziell bei uns Menschen. Wir müssen dazugehören, wir müssen zu einem Rudel gehören. Also die Angst ist real. Und deswegen sind auch solche Sachen, wenn ich nicht das mache, wenn ich nicht genügend Geld für Produkt XY ausgebe, dann gehöre ich nicht dazu. Oder wenn ich nicht mich so schminke, dann bin ich nicht schön genug und dann liebt mich keiner. Oder wenn ich nicht ins Fitnessstudio pumpen gehe und Muskeln habe, dann gehöre ich nicht dazu zu meiner Gang und werde nicht geliebt oder beachtet oder was auch immer, ne? Also im Grunde sind alle Entscheidungen mehr oder weniger, um es jetzt ein bisschen drastisch zu formulieren, auf Angst gebaut, wenn wir nicht darauf achten, es nicht zu tun. Also wirklich zu gucken, ganz achtsam zu gucken, möchte ich jetzt dieses Produkt unbedingt haben, weil ich Angst habe, nicht dazu zu gehören, weil ich Angst habe, sonst nicht geliebt zu werden. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und du hast noch eine Studie, wie gesagt, wir haben hier so viel schon zu erzählen, die ganze Zeit noch eine Studie mitgebracht zu Achtsamkeit und Depressivität und Ängstlichkeit, weil auch das ja alles wieder zusammenhängt.
Genau, das ist eine Studie von Parmentier et al. 2019 in Frontiers of Psychology und die haben diese Untersuchung in der allgemeinen Bevölkerung durchgeführt, weil oft werden solche Studien ja in klinischen Stichproben durchgeführt, also quasi Patientinnen, die eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung bekommen, aber hier wirklich Menschen, die keine Behandlung haben. Und da wurden 1151 Erwachsene befragt, die entweder Meditationserfahrungen hatten oder nicht. Und es wurde noch erfasst, welche Emotionsregulationsstrategien sie so anwenden. Also dazu gehört zum Beispiel die kognitive Neubewertung. Das ist eine Strategie, dass man eine Situation einfach aus einem anderen Blickwinkel nochmal betrachtet und sagt, aha, so könnte man das doch auch sehen. Oder eine Strategie wie Grübeln oder Unterdrücken. Ihr werdet wahrscheinlich schon merken, dass es nicht die beste Strategie ist, aber trotzdem wollten sie gucken, wie hängt das denn zusammen mit Depressivität und Ängstlichkeit. Und es kam raus, dass Achtsamkeit im Zusammenhang mit einer geringeren Depressivität und auch ängstlichen Werten stand, signifikant. Wobei sie auch herausgefunden haben, dass die Anzahl der Meditationspraxis, also die Stundenanzahl, keine direkte Auswirkung auf Depressivität und Ängstlichkeit hatte, aber natürlich auf die Achtsamkeit. Also jene, die mehr meditieren, sind halt auch achtsamer und das bedeutet dann quasi, dass sie auch weniger depressiv und ängstlich sind. Also der Zusammenhang war nicht direkt und bezüglich der Emotionsregulationsstrategien hat sich vor allen Dingen die Neubewertung als sehr hilfreich erwiesen. Also all jene, die in der Lage dazu waren, eine Situation auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, also zum Beispiel jetzt nicht dieses krasse Opferdenken immer haben, sondern sagen, naja, okay, gut, das war jetzt einmal so, muss ja das nächste Mal nicht so laufen, ja, dass da auch dieser Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und einer geringeren Depressivität und Ängstlichkeit auch vorhanden war. Das heißt, Achtsamkeit bringt etwas, auch bei nicht-klinischer Population, auch gegen Ängstlichkeit.
Und ein kleiner Tusch von mir an dieser Stelle nochmal für das Wort Emotionsregulationsstrategien, denn mir war, bevor ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe, nicht klar, dass wir in der Lage sind, unsere Emotionen zu regulieren. Ich dachte immer, man hat Emotionen, das ist so, dann ist man denen ausgeliefert, kann nichts weiter machen und muss warten, bis sie vorbeigehen. So. Und wenn sie nicht vorbeigehen, blöd. Aber dass es verschiedene Strategien gibt, um seine Emotionen zu regulieren und sei es, wie gesagt, Yoga oder Joggen gehen oder Schwimmen oder was auch immer, Tennis meinetwegen, das ist nur eine von Hunderten. Ja, aber fiel mir nur gerade ein, weil das ist ein Wort, okay, ein sehr langes deutsches Wort, aber ja. Auf jeden Fall ein Wort, was mir so früher, vor 10 Jahren, noch nicht bewusst war, dass es das gibt. Emotionsregulationsstrategien. Wir können uns eigene zusammensuchen, die für uns gut passen, wo wir sagen, das ist gut für mich. Also zum Beispiel eine Sitzmeditation sagen jetzt manche, das ist nicht gut für mich. Manche sagen, das ist genau das Richtige für mich und ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, joggen zu gehen. Oder andersrum. Also ich will aber sagen, sucht euch eure Emotionsregulationsstrategien. Es wird sich in jedem Fall lohnen. Von den Übungen haben wir jetzt auch schon ein paar genannt. Also die Angst kennenlernen, sich selbst beruhigen mit zum Beispiel Meditation. Also eben auch dem Nervensystem sagen, ich bin bei dir.
Genau, ja. Ich finde, eine Übung vielleicht noch ganz gut ist, wenn man sich die Ursprünge der Angst angucken mag, da könnt ihr vielleicht auch mal so einen Familienstammbaum einfach auch aufzeichnen und einfach gucken, gab es vielleicht sich wiederholende Themen innerhalb der Familie, weil wenn zum Beispiel Gesundheit oder Finanzen immer irgendwie in der Familie drin waren, kann das einfach auch sein, dass wir das von unseren Eltern oder von unseren Großeltern einfach mitbekommen haben und das, finde ich, erklärt manchmal, warum das so ein starkes Thema in der Familie ist. Also manchmal denkt man so, boah, warum ist Angst eigentlich so ein Ding von mir irgendwie? Und dann mit Blick auf die Familie, ah, stimmt, das war schon, wurde mit überliefert.
Aber wie kann man dann damit umgehen? Also, weil das habe ich auch schon mal gemacht. Ich weiß ganz genau, dass in meiner Familie Angst ein großes Thema war. Aber was mache ich jetzt mit der Information?
Also tatsächlich finde ich zum Beispiel Metta-Meditation sehr hilfreich. Also dann könnte man ja in einem Schritt einfach auch den Eltern oder wem auch immer, wem der da auffällt, diese liebevolle Güte dann einfach so zusenden. Ich finde, es hilft einfach wirklich. Also ich habe jetzt keine spezifische Studie, wo ich sagen würde, okay, gut, Familienstammbaum spezifisch, Metta hilft dann da, damit die andere Person, aber für einen selbst erstmal überhaupt benennen zu können und sagen zu können, okay, ich weiß, das ist nicht nur meine Angst, das ist auch die Angst von jemandem aus meiner Familie und ich transformiere die quasi jetzt mit. Ne? Also Meta-Meditation finde ich sehr hilfreich. Oder auch manchmal, das ist jetzt schon sehr deep psychology-mäßig, ne? Sich aber manchmal zum Beispiel dieses Familienmitglied als ein kleines Kind einfach vorzustellen. So zu gucken, hey, in der Meditation auch, wie war die Person als Fünfjährige total schutzlos und so. Und dieser Person einfach auch Gutes zu wünschen, ne? Es zu beruhigen, mitzuberuhigen, finde ich sehr, sehr heilsam.
Und da sind wir auch bei der nächsten Übung, eine Figur für die Angst finden.
Genau, wir nennen das in der Psychotherapie externalisieren. Das macht man oft in der Kinder- und Jugendlichentherapie, dass man sagt, okay, hey, da ist diese Angst, stell dir doch mal vor, was das für eine Figur sein könnte, vielleicht irgendwie so ein Teufelchen oder so. Das hilft einfach nur, um zu sehen, die Angst ist ein Gefühl oder ein etwas, was kommt, aber auch geht. Ich bin nicht die Angst, sondern sie ist mal da. Und wenn man dann sagt, okay, ich gebe dem einen lustigen Namen oder so oder stell mir vor, wie es aussieht, dann kann ich das quasi so ein bisschen ja abspalten oder so. Und dann denke ich nicht, das übernimmt mich komplett.
Ah, das ist auch sehr schön. Und wie sagt man, defusionieren auch, ne?
Genau, auf jeden Fall. Sehr
gut. Weil man hat dann das Gefühl, dass die Angst einfach genau in einen geraten ist und man dem hilflos ausgeliefert ist. Aber wenn man eine Figur oder so sich überlegt im Kopf, dann kann man sagen, so und jetzt geh mal kurz darüber. Du hast eine Übung für uns mitgebracht, auf die ich schon ganz gespannt bin.
Genau, das ist eine Meditation, in der ihr Bauchatmung üben könnt. Es ist einfach so, also für die einen ist es ja Joggen, es geht ja darum, einfach diese Energie auch loszuwerden, ja, wenn man Angst hat, weil es sehr körperlich ist. Aber manchmal denken wir, wenn wir Angst haben, dass wir, wenn wir noch mehr darüber nachdenken, dass wir irgendwie das Problem lösen können. Aber das ist eigentlich im ersten Moment gar nicht so das Richtige, weil in diesem Moment ist ja das Angstzentrum am Start und wir können gar nicht mehr so logisch denken. Deshalb ist es besser, sich erstmal etwas zu beruhigen und dann später, wenn wir uns beruhigt haben, dann können wir immer noch überlegen, was wir machen können. Und diese Übung ist diese Bauchatmung, da bringen wir wirklich quasi unsere ganze Aufmerksamkeit runter, also die Energie runter zum Zentrum von unserem Körper.
Vielen Dank, da freue ich mich sehr drauf. Und ihr habt gemerkt, wir hätten jetzt noch 2 Stunden weiterreden können, wie so oft natürlich, mal hören. Ja. Aber Angst ist natürlich ein riesiges Thema. Aber da auch wieder Verständnis von euch brauchen wir, dass wir eben ein Audioangebot sind. Wir sind ein Podcast, wir sind etwas, was euch zum Nachdenken vielleicht bringen kann, euch inspirieren kann. Wir sind keine Therapie und wir können auch nicht alles zu dem Thema sagen, was jemals gesagt worden ist oder so. Also da hier an dieser Stelle auch die Inspiration wieder, wenn euch da mehr interessiert, geht da selber ins Thema rein, sucht euch vielleicht Hilfe, lest selber auch noch ganz viele Bücher. Es gibt unfassbar viel Literatur zu diesem Thema und wir hoffen, wir haben vielleicht ein erstes kleines Fensterchen geöffnet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und verschickt gerne diese Folge weiter an Leute, von denen ihr wisst, dass sie Angst haben, was wahrscheinlich jeder Mensch ist, glaube ich, auf dieser Welt. Ja, dann sage ich nur noch an dieser Stelle viel Spaß bei der Übung und mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du machen kannst, wenn du Ängste und Sorgen hast. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Spüre in dich hinein, ob du die Übung im Sitzen oder im Liegen machen magst. Manchmal, wenn wir sehr aufgewühlt sind, kann es gut tun, sich auf die Erde zu legen. Und nun schließe sanft deine Augen. Deine Augen und auch du können sich nun erholen. Wenn du Angst hast, kann es zunächst hilfreich sein, dein Bewusstsein zunächst auf den Körper zu lenken. Es hilft nun wenig, sich viele Gedanken zu machen. So wie ein Baum stabil und verwurzelt dasteht, obwohl die Baumkrone durch den Wind hin und her wackelt, genauso verwurzelt, fest und stabil kannst auch du sein. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Einatmend bringe ich meine ganze Aufmerksamkeit runter zu meinem Bauch. Ausatmend verweile ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit an meinem Bauch. Wenn du magst, kannst du die Hände auf deinen Bauch legen. Einatmend bin ich mir bewusst, wie sich meine Bauchdecke beim Einatmen hebt. Ausatmend bin ich mir bewusst, wie sich meine Bauchdecke beim Ausatmen senkt. Du kannst innerlich mitsprechen. Heben, senken, heben und senken. Wenn du Gedanken oder innerliche Bilder wahrnimmst, die dir Sorgen bereiten, registriere sie. Versuche ihnen freundlich zuzulächeln und kehre dann zur Übung zurück. Einatmend bin ich mir meiner Angst bewusst. Ausatmend umarme ich meine Angst und sage mir, dass es in Ordnung ist, sie zu spüren. Einatmend beruhige ich meinen ganzen Körper. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass auch meine Atmung ruhiger und gleichmäßiger wird. Einatmend bin ich im Kontakt mit der Stabilität in mir und weiß, dass ich sicher bin. Ausatmend bin ich verwurzelt und fest wie ein großer, starker Baum. Nimm noch einmal abschließend 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.